Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Nicht mehr als 2 Grad, besser sogar nur 1,5 Grad darf sich die mittlere Erdtemperatur bis zum Ende dieses Jahrhunderts erhöhen, wenn wir die Folgen dieser Klimaerwärmung, Stichworte Starkregen, Dürren, Stürme, noch halbwegs bewältigen können wollen. Tatsächlich steuern wir jedoch bei den derzeitigen CO2-Minderungsversprechen auf eine Erwärmung um 3 Grad zu. Ein internationales Forscherteam hat jetzt festgestellt, dass sich das auf Landtiere, Pflanzenvögel und Meeresbewohner dramatisch auswirken würde. Warum, das fragte ich Wolfgang Kiesling, Professor für Paläobiologie an der Universität Erlangen-Nürnberg, kurz vor dieser Sendung.
Also es sind dramatische Unterschiede in der Tat. Wenn wir 1,5 Grad einhalten, dann werden sich die Aussterberaten sehr in Grenzen halten, die klimainduzierten Aussterberaten. Aber was unsere Studie jetzt gezeigt hat, ist eben, dass bei größer als 3 Grad Celsius wir mit bis zu einem Drittel Artenverlusten von endemischen, also auf Regionen begrenzten Arten rechnen müssen an Land und bis zur Hälfte im Meer. Und das ist natürlich dramatisch.
Sagen Sie ganz kurz, was heißt endemische Art und was sind endemische Arten? Beispiele?
Also endemische Arten sind Arten, die nur in einer Region vorkommen. Wie groß jetzt die Region ist, das variiert. Aber wenn wir zum Beispiel mal das Mittelmeer nehmen, da gibt es ganz viele Fischarten, die nur im Mittelmeer vorkommen. Der Adriatische Stör beispielsweise. Aber das sind auch viele unscheinbare Fischarten, Grundeln, Schleimfische und so weiter, auch Rochen. Auch Seegräser, die nur im Mittelmeer vorkommen. Und an Land gibt es natürlich ikonischere Arten, die man mehr vor Augen hat. Schneeleopard im Himalaya beispielsweise, der eben nur dort vorkommt. Und wenn er dort keine klimatische Nische sozusagen mehr hat und nirgendwo anders hin kann, wird er eben aussterben. Und zwar eben nicht nur in der Region, sondern dann auch global. Globales Aussterben ist eben identisch mit lokalem Aussterben bei diesen endemischen Arten.
Normalerweise hat die Natur ja, sagen wir mal, immer wieder auch für Ersatz gesorgt, wenn eine Art ausgestorben ist. Zumindest wirkt das erstmal auf den Laien so. Warum oder was verändert sich, wenn diese Arten aussterben?
Also man muss jetzt ganz ehrlich sagen, endemische Arten haben selten jetzt wirklich Schlüsselrollen in Ökosystemen. Man muss ehrlich sagen, es ist unwahrscheinlich, dass dann das ganze Ökosystem kollabiert, wenn diese endemischen Arten aussterben. Aber was auf jeden Fall passiert ist, dass die Welt deutlich ärmer wird, dass wir einen Verlust haben an Artenvielfalt, die eben nicht mehr so leicht aufzuholen ist. Zumindest nicht auf menschlichen Zeitskalen. Wenn wir jetzt in Jahrmillionen denken, wie ich als Paläobiologe gewohnt bin, dann natürlich schon. Aber zunächst mal über Generationen hinweg wird nur der Verlust da sein. Verlust von evolutionärem Potenzial, also Erholung von den Ökosystemen anschließend wieder. Und dieser Verlust dieser endemischen Arten ist auch irgendwie wie so ein Kanarienvogel in der Kohlenmine, ja. Also es ist so ein Warnsignal, was bevorstehen kann, wenn eben Klimawandel noch schlimmer wird.
Dann spinnen Sie es mal weiter.
Ja, dass dann eben irgendwann auch Arten aussterben, betroffen sein werden, die sehr viel weiter verbreitet sind, eben nicht nur auf eine Region begrenzt sind. Und dann eben tatsächlich Verluste von funktionaler Diversität bevorstehen und ganze Ökosysteme dann kollabieren werden tatsächlich. Das ist eben an der Basis dann schon.
Was heißt funktionale?
Ja, dass eben dieses trophische Netzwerk sozusagen, also diese Nahrungsnetze von Pflanzen zu den Verbrauchern sozusagen nicht mehr aufrechterhalten werden kann und dass dann eine Brachwelt, artenarme Brachwelt, die auch keine Produktivität mehr liefert, zurückbleibt.
Haben Sie da nochmal ein praktisches, ganz praktisches Beispiel für so eine Kette?
Naja, also eine Kette, wenn tropischer Regenwald verschwindet beispielsweise, dann können wir begrenzt erstmal noch Ackerbau betreiben, aber irgendwann sind die Nährstoffe draußen und es ist kein Ackerbau mehr möglich. Es ist dann praktisch Brachland, was zurückbleibt, was nicht mehr genutzt werden kann.
Und
der
was?
Boden verhärtet, Lateritboden bleibt zurück und Sie können damit dann nichts mehr anfangen.
Wir reden hier von Temperaturunterschieden, die uns im Alltag sehr winzig vorkommen. Warum ist ein 0,5 Grad Unterschied der weltweiten mittleren Durchschnittstemperatur so gravierend in der Wirkung?
Ja, weil es eben ein Mittelwert ist. Was bei diesen Mittelwerten oft verschleiert wird, ist, dass natürlich da Extremtemperaturen drinstecken, die deutlich, deutlich höher sein können. Wenn Sie jetzt hier an Deutschland denken, wir sind jetzt in Deutschland gerade bei 1,5 Grad, ja schon jetzt, und an die Hitzesommer denken, die wir in den letzten Jahren hatten, dass wir eben durchaus auch mal 40 Grad Celsius erreichen könnten mit entsprechenden Sterberaten auch unter den Menschen, dann sehen Sie eben, was so 1,5 Grad schon ausmachen können.
Warum können wir die Arten nicht züchten, also in Zoos bewahren und anders für deren Weiterleben sorgen?
Ja, Sie können Arten schon in Zoos aufbewahren, aber das werden eben immer nur so ikonische Arten sein, wie eben zum Beispiel Schneeleoparden, die Dutzende und Hunderte und auch Tausende von Arten, die auch endemisch sind und eben nicht so diesen Beliebtheitswert haben, wie wollen Sie die denn schützen? Da müssten Sie eine ziemlich große Arche bauen. Lieber nehmen wir doch die natürliche Arche, die schon da ist, und erlauben diesen Arten durch gezielten Schutz und auch durch Korridore, dass sie eben zum Beispiel mit dem Klimawandel mitwandern können, da ein Überleben in ihrer Natur.
Wie würde so ein Korridor praktisch aussehen?
Also Sie haben, wenn wir von Meeren reden, Sie haben ja jetzt schon geschützte Meeresgebiete, wo Fischereiverbot besteht. Und wenn Sie diese geschützten Bereiche vernetzen, sodass eben Arten dann tatsächlich auch geschützt wandern können, dann haben Sie dann schon etwas erreicht in dieser Hinsicht. Aber das ist jetzt die Anpassung an den Klimawandel. Besser wäre es doch gleich, die Minderung zu schaffen und das Ruder doch noch rumzudrehen, die Temperatur nicht höher als 1,5 Grad ansteigen zu lassen.
Haben Sie das Gefühl, Sie werden in der Politik gehört?
Zunehmend. Auf jeden Fall. Es geht immer noch zu langsam. Die Politik hört, aber handelt eben nur begrenzt.
Sie sind spezialisiert auf die Meere. Gleichzeitig haben wir ja im Augenblick einen Run auf Rohstoffe in den Meeresböden.
Ja.
Wie betrachten Sie diese Entwicklung?
Naja, es werden Rohstoffe gebraucht und es wird sicher an den mittelozeanischen Rücken mittelfristig zu Rohstoffabbau auch kommen, wenn es sich rentiert. Wichtig ist eben von vornherein darauf zu achten, dass das nachhaltiger Rohstoffabbau wird und dass dann auch zunehmend auf Recycling gesetzt wird. Aber es lässt sich wohl kaum vermeiden, dass dort auch nach Rohstoffen gesucht wird.
Der Kompromiss wäre großflächig auf der einen Seite Meeresschutzgebiete und begrenzt auf bestimmte Bereiche Rohstoffabbau.
Ja, das sind nicht überlappende Bereiche auf jeden Fall.